Tradition trifft Geld. Der Sportpodcast mit Jakob Süßmann, Philipp Seid und Lasse Leben.
Ohne ja. Philipp Seid heute, ohne Philipp Seid mal wieder, Philipp.
Mann. Ja, hat Jakob heute mal die Einleitung gemacht?
Ja, da muss ich sofort reingrätschen. Ja,
das habe ich gemerkt. Du hast das Ding geklärt, wie. Keine Ahnung, Tim Leibold gestern auf jeden Fall mal nicht. Nee. Ja, dann begrüße ich euch heute auch mal, diesmal als Zweiter, zur neuen Folge Tradition trifft Geld. Und ich würde sagen, ihr merkt so langsam, wir haben den Rhythmus gefunden. Erst wollten wir es wöchentlich probieren, aber es ist dazu gekommen, dass wir es jetzt alle 2 Wochen machen, weil es einfach auch für uns entspannter ist.
Genau, und man kann vielleicht noch sagen, unser neuer Modus ist eigentlich schon ein bisschen jetzt, da haben wir uns jetzt ein bisschen dran gewöhnt und ihr als Zuhörer auch, dass wir schauen nach geilen Teams oder auch Scheiß-Teams in der Bundesliga. Das kommen vielleicht mal die nächsten Wochen noch. Bayern, VfB vielleicht auch mal jemand von unten noch, nachdem wir schauen.
Bielefeld.
Bielefeld zum Beispiel. Oder
die jetzt Mainz. Auch zu einem Chaos-Club mutieren so langsam.
Ich denke, Schalke müssen wir nicht nehmen. Ja, bei Bielefeld ist ganz spannend. Vielleicht können wir uns das dann doch mal für die nächste Folge aufheben, wenn wir sehen, ob es einen Frank-Kramer-Effekt gibt oder nicht, egal wie der ausfällt.
Kramer ersetzt Neuhaus. Also bei Gladbach funktioniert das.
Weghören, ja.
Ja. War eine wilde Woche.
Ich muss dir gerade noch eine dramatische Geschichte erzählen, die dich wahrscheinlich auch als Vegetarier mitnehmen wird.
Ah, Pesketarier bitte. Ich esse noch Fisch.
Ah ja, okay, gut. Ist mir egal.
Ist mir egal.
Also, peace. Über Bobic reden wir auch noch gleich. Aber die größere Enttäuschung war gerade, als ich ein Croissant vor mir hatte. Das war mit Käse überbacken vom Bäcker. Und als ich reingebissen habe, in der Überzeugung, dass es ein Schinken-Käse-Croissant war.
Es war nur ein Käse-Croissant.
Und dann erschrocken festgestellt habe, dass der Käse nur außen ganz minimal drauf war und das einfach ein stinknormales Croissant war. Das war eigentlich mein Schock des Tages heute.
Ja, jetzt aber mal ehrlich, wer isst Schinken-Käse-Croissants? Das ist das ekelhafteste der Welt. Croissants sind süß.
Nein, das geht beides. Süß sind sie besser, aber ich finde, es geht beides.
Gut, ich hab auch noch eine Food-Frage.
Ja, aber pass auf. Ich meine, ich esse nicht viel Fleisch, nur ab und zu, aber wenn du dir halt im Kopf vorstellst, das ist jetzt ein Schinken-Käse-Croissant oder so, und du liegst seit zwei Tagen auf dem Sofa, wegen Impfreaktion an der Stelle, lasst euch bitte alle impfen. Alle
Zuhörer, wenn ihr lasst dürft. Euch impfen. Wenn ihr dürft. Wenn ihr nicht vordrängeln, bitte.
Nee, ich schaffe ja in der Grundschule, deswegen, dann macht's. Die Impfreaktionen sind verkraftbarer als das, was ihr später mit Corona für Komplikationen haben könntet.
Definitiv. Und du schaffst nicht in der Grundschule, du bist noch in der Grundschule, sind wir ehrlich.
Ich? Warum? Hallo? Wie? Hallo? Der hat gedauert. Grüße an Philipp hier. Ja. Was ist dein Food?
Mein Food? Bei uns gab es heute Nudeln. Und dann waren noch Nudeln übrig, aber keine Soße mehr. Und dann habe ich mir einen Nachtisch gemacht, und zwar süße Nudeln. Nudeln mit Sahne und Honig. Richtig geil, kann ich jeden Fall empfehlen.
Mit der zweiten Liga.
Ach komm, ich habe wenigstens reagiert auf dein Käse-Croissant.
Schmuck. Ja, Käse-Croissant ist was anderes als süße Nudeln. Wobei
süße Nudeln sind richtig geil. Auch süße Pommes.
Vor allem, stell dir mal vor, süße Pommes.
Doch, so mit Zucker und statt Ketchup Nutella.
Nee, das möchte ich. Ja, wobei, kann schon auch gehen. Aber bei Nudeln, wenn du die vielleicht sogar schon ein bisschen Zuckerwasser kochst.
Ja, nee, nicht mal unbedingt. Die schmecken auch so. Also, die nehmen dieses Sweet and Salty, das ist ja sowieso gerade ziemlich in.
Ja, so bei Sweet Caramel.
Ja, Salted Caramel. Nicht Sweet Caramel. Diese Karamell ist ja allgemein, das ist ja aus Zucker.
Halt die Fresse. eigentlich ist ja die Bridge mit der Enttäuschung des Croissants eigentlich ganz gut, um erst ganz kurz auf Bobic einzugehen. Ich will da gar nicht viel dazu sagen, aber ich denke, das ist so brandaktuell.
Dann nehmen wir deine Enttäuschung über das Croissant, um zu Bobic zu kommen. Entschuldigung.
Stell dir jetzt mal vor, Bubisch wäre noch Franzose, aber das nur am Rande.
Stell dir vor, Bubisch wäre ein Croissant. Nein. Würdest du das jetzt noch essen?
Kommt drauf an. Also, ganz kurz für die, die sich vielleicht nicht so gut mit Fußball auskennen, aber uns hoffentlich trotzdem immer zuhören. Ich muss mich anders hinlegen, mein Arm. Bobic würde die Eintracht verlassen im Sommer oder möchte die Eintracht verlassen, so muss man es formulieren.
Höchstwahrscheinlich Richtung Big City Club.
Big City Club, bitte Lasse, nach Berlin. Also erstmal ganz klar.
In Berlin ist nichts scheiße.
Soll ich das kurz mal einordnen?
Ach, du bist der SGE-Experte hier. Sportlich
gesehen ein unfassbarer Rückschritt. Klar, es kann mir, also das familiären Gründe und so, ich glaube, darüber haben wir schon ausführlich gesprochen.
Ich weiß nicht,
ob es ein Podcast war.
In der Eintracht-Folge, ja.
Ah, okay. Weil wir sprechen ja auch sonst nicht wenig oder schreiben nicht wenig in unserer Gruppe. Was da private Gründe sind, mag ich mal rauslassen, aber ich finde, die sind nichts wert. Ich finde, was heißt nichts wert, aber ich glaube, die fallen gar nicht so arg ins Gewicht. Aber Fakt ist, er möchte wohl zu Hertha gehen. Er hat es heute verkündet, dass er auch die Eintracht im Sommer verlassen wird. Also, wie gesagt, Einordnung. Hertha ist, kannst du nicht vergleichen mit dem, was in Frankfurt angefangen hat.
Nein.
Von der Saison her, wie es läuft, ähnlich. Weil Frankfurt damals Relegation, als er gekommen ist, Berlin wird in meinen Augen auch auf Relegation rauslaufen. Ich glaube nicht, dass sie sich rauskämpfen. Die werden bis zum Ende da drin bleiben. Ich sehe Bielefeld auf dem Abstiegsplatz durch die Unruhen, die jetzt bei ihnen geschehen. Und dann sehe ich die Hertha, bin ich ehrlich. Und die sind einfach nicht gut zusammengestellt. Und der feine Unterschied ist, Frankfurt hat angefangen mit einem Transferbudget von 2,5 Millionen, als er gekommen ist. Klar, er wird jetzt auch zu Hertha geile Spiele holen, klar. Aber der Druck ist ganz anders. Er hat viel mehr Geld. Das heißt, er muss ein Regal drüber kaufen oder zwei oder drei Regale. Aber dazu musst du jetzt auch erstmal wieder Spieler loswerden, die du gekauft hast. Aber das wird einen Riesenverlust haben. Als Beispiel angenommen, sie wollen jetzt wieder Toussaint verkaufen. Das glaube ich nicht.
Das wäre auch dumm,
den zu verkaufen. Aber so Toussaint, den du für viel Geld geholt hast, dafür für den kriegst du jetzt vielleicht noch höchstens die Hälfte. Der war Stammspieler beim Champions League Halbfinalisten.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also das ist
sportlich
eine ganz andere Konstitution.
Ich würde aber jetzt nicht sagen, direkt, dass Bobic aus Hertha nichts machen wird. Ich glaube fest, also ich bin mir sicher, dass Bobic durch das, was er in Frankfurt erlebt hat, hat er sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. In Stuttgart davor, es war jetzt nichts Herausragendes, was er gemacht hat, aber auch nichts, wo man sagt, es ist jetzt mega geil gewesen.
Stuttgart hat sich ihm nicht verbessert, aber muss auch sagen, als er nach Stuttgart kam, war der Verein schon kaputt.
Ja, ich sag nur Cameronesi.
Beispielsweise der italienische Weltmeister, den man dann geholt hat, solche Transfers.
Das war lächerlich,
Ich bin auch der Meinung, aber das ist ein anderes Thema, dass der VfB auch auf ganz, 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 ganz wackeligen Beinen steht.
Der VfB?
Ich glaube, es geht nicht mehr lange gut, was sie da gerade machen.
Im Sommer werden 2, 3 Spieler den Verein verlassen und dann ist das Konstrukt vorbei. Also
ich denke, das ist auf sehr, sehr, sehr wackeligen Boden. Es kann halt sein, dass die Vereinsführung den sportlichen Erfolg, den sie haben, komplett kaputt macht. Aber wirklich komplett, dass es wieder in den Abstiegskampf, in den Abstiegsstrudel sogar geht. Kann natürlich auch sein, es kommt ganz anders. Mir ist es egal. Ich empfinde von dem VfB so viel wie für die Gymnastikmatte, die mir gerade gegenübersteht, also nichts.
Naja, auf der Gymnastikmatte liegst du wenigstens manchmal.
Ja, okay, dann empfinde ich für die Gymnastikmatte mehr, weil die sorgt dafür, dass ich eine Gymnastikmatte habe und nicht auf einem Holzboden Übungen machen muss.
Nee, das war jetzt ein fieser Vergleich.
Nee, so schlimm ist ja auch nicht. Ich meine, VfB ist ja in der Region schon präsent und hat ja viele Freunde und so und auch Familienmitglieder, die VfB-Fans sind. Also ich wünsche denen jetzt nicht, dass sie abschürzen so, aber ich kann mit dem Verein einfach nicht viel anfangen. Und es ist auf jeden Fall auf wackeligen Beinen, aber eigentlich geht es ja um Bobic.
Ja, eigentlich geht es um Bobic, genau. Was ich, meine Meinung dazu ist, entweder entwickelt sich Hertha unter Bobic zurück, was ich persönlich nicht glaube. Oder es ist wirklich so, wie das, was Lars Windhorst angedacht hat. Lars Windhorst selber hat es ja, glaube ich, nie gesagt, dieses Big City Club, wir wollen unbedingt in die Champions League.
Doch, ich glaube, es hat er gesagt.
Das Big City Club kommt, soweit ich weiß, von Klinsmann. Ja, der Ausdruck Big City Club, der kommt von Jürgen Klinsmann. Ja,
doch, weil Windhorst ist ja eigentlich nie in der Öffentlichkeit.
Nee, Windhorst war, glaube ich, auf 3, 4 Pressekonferenzen und war auch immer recht zurückhaltend. Der hat halt das Geld gegeben, deswegen, ich glaube, dass Lars Windhorst ein Investor
ist. Das Geld, das ihm gar nicht gehört, mal, das ist noch ein anderes Thema.
Ja, klar, das ist ein anderes Thema, aber das Geld,
das was Geld, er... Das Geld, das ihm nicht gehört, aber da sind wir auf einer anderen Pressle unterwegs.
Sagen wir einfach, das Geld, was er gegeben hat, ob es ihm jetzt gehört oder nicht, das ist jetzt eine ganz andere Schiene. Dass er da nicht viel reinredet. Klar würde er bestimmt gern sehen, wenn da so ein paar große Namen sind, aber ich glaube, mit der Erfahrung, die ihn Bobic gemacht hat und mit den Kontakten, die er hat, und auch in Frankfurt wird er wahrscheinlich noch mehr Kontakte geknüpft haben mit, über Ben Manga und Hübner, dass er die Kontakte halt auch bei der Hertha nutzen kann und vielleicht trotz des vielen Geldes in untere Regale greift und sagt, nehmt die, die sind besser. Das ist besser,
glaube
ich,
nicht. Das wird nicht funktionieren, bin ich mir sicher. Die Mannschaft hat so ein großes Gehalt, so ein Transfergefüge. Das klappt nicht. Also ich, meiner Meinung nach, ist es für Bobic ein Ritt auf der Rasierklinge. Wenn er bei der Hertha scheitert, ist seine Karriere meiner Meinung nach am Arsch.
Aber da sind wir mal, sind wir ehrlich, der Herr Freddy Bobic hat genug verdient in seinem Leben. Der könnte ganz ja, in Ruhestand gehen schon.
Sportlich ist für mich eine 50-50-Situation. Aber kommen wir, ich glaube, sportlich ist es auch schwer zu beurteilen, da kann alles passieren.
Ja, ich sehe die Hertha unter Bobic eher auf den internationalen Plätzen als jetzt da, wo sie jetzt sind.
Wenn sie die Klasse halten, und das steht auf einem anderen Stern.
Ja, damit hat Bobic aber jetzt nichts zu tun.
Was passieren könnte, wenn du absteigst. Da können wir auch darüber reden, wie gut die Clubs sind, die in der Relegation stünden, in der zweiten Liga eventuell.
Ja, ist der HSV zu nennen.
Sehr gefährlich. Beim HSV weiß ich es nicht. Kommt darauf an, ob die sich raffen, aber auch Kiel, Bochum, das sind Teams. Also Kiel hat Bayern nicht zum Spaß geschlagen. Das war nicht nur, weil Bayern einen schlechten Tag hat, sondern weil Kiel auch eine geile Mannschaft ist.
Fürth spielt Bochum, eine überragende Saison.
Bochum ähnlich, Fürth fußballisch überragend, aber für mich die schwächsten von den vier.
Ja.
Aber dazu kommen wir gleich noch. Ich will bloß eins sagen, was sich gerade ein bisschen abzeichnet, finde ich ein bisschen schade.
Ja.
Und zwar ist die Situation ja so, dass Bobic jetzt verkündet hat, er hätte schon vor einem Jahr gesagt, dass er den Verein verlassen möchte, nächsten Sommer. Dass es schon im Sommer 2020 quasi klar war. So. Jetzt ist es so, ein Aufsichtsratmitglied, Philipp Holzer heißt er, hat jetzt bei der Eintracht hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, das stimmt nicht. Er wurde vor 3 Wochen das erste Mal darüber informiert, etc., dass Bobic offiziell mit dem Gedanken spielt oder das eventuell gern machen würde und hätte davon nichts gewusst. Das wird jetzt noch ganz spannend. Ich sag dir ganz ehrlich aus dem Grund, so viel und so, was ich alles von Bobic halt, sportlich, ich glaube, der ist menschlich schon einer, der seinen Plan verfolgt und der, wenn es sein muss, da auch über Leichen geht. Also,
ja, aber
ich traue dem da einiges zu, sage ich mal. Also ich glaube eher die Variante der Eintracht als die von Freddy Bobic. Zumindest,
macht einen Fan immer.
Ja, nee, dass sich der Aufsichtsrat nicht dabei gedacht hat, weil dass der Aufsichtsrat nicht davon gewusst hat. Weil es geht ja noch ein Stückchen weiter. Bobic hat noch 2 Jahre Vertrag. Und sind wir mal ehrlich, die Eintracht muss jetzt da kreativ werden und einen neuen Mann finden. Alles, was er geleistet hat, aber den jetzt für Umme gehen zu lassen, das kannst du dir nicht erlauben in einer Zeit von Corona. Das heißt, wenn Bobic gehen will, muss eine Ablöse her. Da muss die Hertha die 5 Millionen oder was auch immer jetzt im Raum stehen, müssen die zahlen. Fertig, aus. Also da bin ich 100% der Meinung, das ist ein Geld, das kannst du dir nicht entgehen lassen. Und wenn es dann noch unrund abläuft, ist es gefährlich für die sportliche Situation, eventuell, muss es nicht. Mhm. Da muss jetzt ganz schnell Klarheit reinbringen. Mitte März soll da getagt werden, irgendwie wieder im Aufsichtsrat. da soll das Thema dann angegangen werden, weil so kannst du es nicht bis Ende der Saison durchziehen, solange das nicht geklärt ist. Und Bobic spielt da gerade ein bisschen mit seinem guten Image. Meine Meinung, also ich glaube schon, dass Bobic da einer ist, der da schon auch nach sich schaut, so viel er für die Eintracht, das will ich jetzt gar nicht irgendwie kleiner reden, als es ist oder so, um Gottes Willen, ich bin ein riesen Fan von ihm, was das angeht, aber ich traue ihm da nicht zu 100% und ich meine, bei Fußball 2000 haben sie ja auch ähnlich gesagt, Gruß an die Kollegen, dass Bobic zwar natürlich sportlich überragend ist, aber menschlich keiner, der irgendwie, wie es andere gemacht haben, gesagt hat, er liebt die Eintracht und was weiß ich, sondern das ist sein Job.
Ja, aber das war ja von Anfang an klar. Ich meine, genau, er war ja auch nie Spieler der Eintracht, soweit ich weiß. Und dann ist es
aber auch ganz normal. Aber das ist sein Job. Und jetzt sagt er halt, es geht weiter. Das ist ja auch alles völlig legitim. Und ich habe auch so das Gefühl, dass auch das viele Fans auch honorieren und halt sagen, ja, okay, reißen wir es, sollen wir nicht aufhalten, etc. Aber jetzt liegt es halt auch am Bobic, eine Lösung zu finden, dass es für alle elegant ausgeht. Und da gehören so ein paar Sachen dazu, dass er das jetzt bereinigt. Und wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass da irgendwie von der Eintracht irgendwelche Stimmen kommen, weil warum sollte man dem jetzt Steine in den Weg legen, wenn die es schon im Sommer gewusst haben sollten? Das ist in der Vergangenheit nicht passiert, das hat man bei einem Sebastian Aller nicht gemacht.
Ja.
Also bei Spielern.
Aber die Frage ist.
Bei Jovic nicht gemacht, das hat man bei Rebic nicht gemacht, das hat man bei niemandem gemacht. Warum sollte man das jetzt machen? Das passt für mich nicht ganz zusammen und da muss Bobic aufpassen, dass er sein Gesicht nicht verliert. Also ist meine Meinung.
Ich finde, du hast ja gesagt, er hat es im Aufsichtsrat mitgeteilt, richtig? Oder nur eine Person? Wer weiß? Ich meine, das kann ja auch sein, dass
er. Er meinte, er hat gesagt, es gäbe quasi keinen, der es nicht von den Verantwortlichen, der es nicht gewusst habe.
Okay, wenn er das so formuliert, dann ist das natürlich blöd. Weil sonst hätte sie aus.
Kann schon mal nachlesen, also so habe ich es zumindest jetzt auch verstanden. Ich habe vorhin extra nochmal nachgelesen, bevor ich jetzt hier emotional wird und dass ich möchte ja auch keine Unwahrheiten verbreiten. Aber so habe ich verstanden und wie gesagt, Bobic muss da ein bisschen aufpassen jetzt.
Aber ich fände es falsch, also als Außenstehender fände ich es falsch, wenn, egal wie die Situation jetzt ausgeht, wenn man ihn vom Hof jagt, weil egal wie es ausgeht und wie er sich noch äußert, Eintracht Frankfurt hat Bobic so viel zu verdanken. Ich glaube, wenn Bobic nicht gekommen wäre, sähe es ganz, ganz düster aus bei der Eintracht.
Nee, das ist ja das, was ich auch gesagt habe, also was ich auch absolut honoriere. Wo man einfach jetzt schauen sollte, dass man gemeinsam eine gute Lösung findet.
Ja.
So, das ist jetzt das A und das O und da gehört auch sowas dazu. Ich glaube, er sollte sich nicht trauen, Spieler abzuwerben zur Hertha. Ich glaube auch, dass es kein Schritt wäre, von Frankfurt zur Hertha zu gehen. Im also, Sommer.
Ich glaube, es gäbe schon Spieler, für die das eine Option wäre im Eintracht-Kader. Ja, also wenn man jetzt mal auf einen Rustic schaut oder sowas.
Ja, aber das ist ja keiner, den Berlin will. Ich glaube, das wird auch nicht passieren.
Nee, ich glaube es auch nicht, dass es passieren wird.
Zumindest keiner von den großen, wichtigen. Das wird nicht passieren.
Vielleicht geht der Jovic, das Geld ist da.
Ja, aber der ist auch nur geliehen, ja, das ist auch wieder was anderes.
Der wird dann von Real Madrid abgeworben werden.
Ich glaube, er wird es nicht. Ich glaube, es passt nicht so wirklich, aber das sind jetzt auch Eventualitäten. Ich glaube, bloß dann würde ich auch das verstehen, wenn alle Fans dann keinen Bock mehr auf Vovic haben, wenn er mal nach Frankfurt kommt, dann muss er sich mal ein paar Gesänge anhören und dafür hätte ich dann Verständnis, weil dann ist es, wenn es wirklich das macht, dass es jetzt unsauber ein bisschen abläuft und er dann noch Spieler mitnimmt, dann ist es für mich ein abgekapertes Spiel. Aber das, wie gesagt, das wollen wir mal nicht hoffen. Bloß, was ich auch noch anmerken möchte, es hat natürlich schon auch ein bisschen ein
Schmeckle,
bitteren Beigeschmack, dass es jetzt über Sky hinausgeblättert ist, wo zufälligerweise der ehemalige Sportchef von Sky jetzt Sportchef bei Carsten Schmidt, Sportchef bei
Hertha ist. Aber ein guter Mann, also den kann man direkt sagen, finde ich.
Ja, er ist jetzt nicht unsympathisch, aber das hat schon einen bitteren Beigeschmack, bin ich ehrlich. Weil die Hertha hat es jetzt halt zu dem Zeitpunkt hingelegt, wo es ihnen gepasst hat, wo sie merken, okay, es läuft sportlich, ja, okay, hauen wir das mal raus. Das kennen wir von anderen Vereinen auch, das machen die Bayern halt so, die machen auch ihre Transfers publik, wenn sie möchten, bei Upamecano, bei Götze schon vor vielen Jahren etc., da gibt es noch viele Beispiele. wenn du da halt die Macht hast, dass du halt da den Kontakt zur Hertha hast, dann nutzt du das natürlich auch als Guy ganz aus.
Natürlich, und, du nutzt immer Kontakte, nutzt du immer aus.
Das finde ich einfach, gehört sich nicht. Aber da müssen wir jetzt einfach warten, was da die nächsten Wochen passiert. Wir stecken eh nicht drin und wir hoffen einfach, dass es auf die sportliche Leistung der Eintracht keinen Einfluss hat. Und damit würde ich sagen, gehen wir weiter zur zweiten Liga, wo ich mich nicht so sehr in Rage rede, sondern wo du auch was sagen kannst.
Ja, dann gehen wir von Chaos Club und einem Club, der was an den Chaos Club wahrscheinlich abgeben wird, zu einer Chaos Stadt eigentlich, zu zwei Vereinen, wo schon immer sehr viel Wirbel drum war, und zwar zum FC St. Pauli und dem Hamburger Sportverein. Da war am 23. Spieltag, gestern also, das Spiel, beziehungsweise das Stadtderby, eines der größten Stadtderbys in Deutschland, würde ich sagen, wenn nicht sogar das größte.
Ja, von der Geschichte her würde ich auch, ja, Bayern
1860 ist auch noch groß. Und oder der VfB und die Kickers, die haben auch gute Geschichte.
Das stimmt auch. Ja, es gibt schon
geile Stadtderbys. Es ist nur schade, dass die viele Vereine nicht mehr in derselben Liga spielen.
Ja, Hamburg und Berlin sind eigentlich so die einzigen im Profifußball.
Ja. Stell dir mal vor, wieder so ein 1860. Das ist jetzt Schwelgen in Hoffnungen.
Stell dir mal vor, Offenbach gegen die Eintracht. Ups, aber das wäre nur möglich, wenn Offenbach aufsteigt, natürlich. Selbst steht sich von sowieso.
Ich glaube, da gäbe es Tote.
Wirklich?
Genau, FC St. Pauli gegen den HSV. Ergebnis vorweggenommen, St. Pauli gewinnt 1-0. Und wir wollen mit euch das Spiel so ein bisschen analysieren. Was ist passiert? Wie ist es passiert? Wie waren die Mannschaften drauf und so weiter und so fort. Das alles jetzt nach einer kurzen kleiner Spaß. Wir haben leider noch keine Werbepartner, aber wenn jemand will.
Nee, die Werbung haben wir vorhin schon gemacht für Corona-Impfung lassen.
Wenn jemand will, wir können gerne Werbung schalten.
Hast du deinen Termin jetzt schon gemacht?
Scheiße.
Ja, da weißt du, was nachher zu tun ist. Man muss jetzt auch dazu sagen, Lasse darf sich jetzt auch einen Corona-Impftermin machen, dadurch, dass er eine Physiotherapie-Ausbildung macht. Aber das nur am Rande, so wichtig ist es dann auch nicht. Jeder darf das selber entscheiden. Wir sind in Deutschland, da darf man das freiwillig entscheiden und das ist auch gut so. Bloß wenn wir halt die Scheiße hinter uns lassen wollen, dann gehört das dazu.
Nicht so ordinär, bitte.
Scheiße hinter uns lassen, würde der HSV sich auch denken für die zweite
Absolut.
Liga.
Absolut. Oh, das war eine Überleitung, du mutierst zu mir.
Was? Jeden Fall. Ich muss dich ein bisschen bremsen lassen. Der FC St. Pauli, das formstärkste Team, das beste Team der Rückrunde. 5 Spiele jetzt hintereinander gewonnen. Schwierige Runde gehabt, wo es ein bisschen gedauert hat, bis die ganzen Jungs in das System reingefunden haben auch nicht schlecht gespielt, haben meistens oder oft knapp verloren, 2-1, 3-2, sowas. Haben jetzt noch mit Omar Marmoush einen dazugeholt und ich glaube, oder Burgstaller war schon von Anfang der Saison da, aber war dann, glaube ich, verletzt.
Genau.
Ich glaube, die haben sie schon im Sommer geholt. Ja, und die sind auf den HSV getroffen, den großen HSV, großer Bruder, weiß ich nicht. Die letzten 3 Duelle hat St. Pauli, glaube ich, jetzt alle gewonnen oder so ähnlich. Sind auch das einzige.
Ich glaube, 4 Spiele, 3 Siege, 1 Unentschieden war es.
Ja, also gegen niemanden hat der HSV häufiger verloren in der zweiten Liga, seit sie abgestiegen sind. So, um das ein bisschen aufzugreifen. Und da war auch ein bisschen Pyro-Einsatz und so vor dem Spiel und auch nach dem Spiel. Hoffentlich Corona-gerecht, ich weiß es nicht. Aber das ist schon wichtig in der Stadt. Meine Tante hat auch mal in Hamburg gelebt und die hat dann gesagt, ja, da war, was sie von Bekannten so gehört hat, als es dann wieder das erste Derby da war, da hat sie schon wieder hier in der Gegend dann wieder gewohnt. Aber war halt lange in Hamburg und meinte, da war die Stadt schon ein bisschen im Ausnahmezustand. Also das nimmt die Hamburger schon auch mit, weil du bist halt wirklich entweder HSVler oder St. Paulianer, also braun oder blau.
Auch ganz witzig, dass braun ist bei braun hat. Ja, das ist, ja.
Der linksorientierteste Profiverein in den Top 3 Ligen und dann braun, ja. Nee, die zwei sind aufeinander getroffen. Du hast gesagt, das Ergebnis 1-0 für Pauli, nicht unverdient, war eine recht ausgeglichene Begegnung. Ich habe nur die zweite Hälfte gesehen. Hast du die erste
auch angeguckt? Ich habe auch die erste angeguckt und dann würde ich doch gerade mal so ein bisschen anfangen, oder? Also, es war Anpfiff und dann hat es auch nicht lange gedauert, bis es zum ersten spektakulären Punkt kam. Und zwar nach gerade mal 60 Sekunden Freistoß aus 30 Metern. Sonny Kittel, der glaube von Mainz damals zum HSV gekommen ist, zimmert dieses Ding in einem Strahl ans Lattenkreuz. Hast du nicht gesehen, wenn der reingegangen wäre? Easy Tor des Monats, gebe ich dir einen Schein drauf. Ja.
Warte. Wo wurde es von die Kittel ausgebildet?
Wenn du schon so fragst, dann ist es bestimmt ja. Die Eintracht aus Frankfurt.
Okay, nehmen wir mal weiter.
Genau. Das war auch der passende Auftakt für eine sehr, sehr spannende Partie, muss man sagen. Also in der ersten Hälfte, die Vereine waren eigentlich auf recht gleichem Niveau, würde ich mal behaupten. Ich fand es sehr schön anzuschauen. Es war auf beiden Seiten sehr offensiv. Gab viele Torchancen und auch die Torhüter haben in der ersten Hälfte alles gegeben, muss man echt sagen. Also genau, und dann ging es auch so mit einem 0-0 in die Pause. Aber was halt ein bisschen schade war, ist, dass Zierreis früh runter musste vom Platz. Denn er hat sich verletzt, was genau, weiß ich nicht. Oder? Nee.
Der hat gelb gesehen, ja. Und Aitekin hat ihm übrigens Comeback von Aitekin, was mich sehr gefreut hat. Einer der beiden besten Schiris mit Abstand in Deutschland zusammen mit Gräfe. Der war genau, hat gelb gesehen und dann hat Aitekin nahegelegt, nachdem er nochmal ein kleines Foul gemacht hat, dass es besser ist, wenn er sich auswechseln lässt.
Aitekin ist mit Abstand der fairste Schiedsrichter auf diesem Platz. Es gibt andere Schiedsrichter. Ich sag nur, ja, nee, müssen wir jetzt keine Namen nennen, aber die hätten gleich den runtergeschickt, ohne ihn vorher nochmal zu verwahren.
Gut, du darfst die zweite Hälfte übernehmen. Zweite Hälfte gibt es nämlich eigentlich gar nicht zu viel zu sagen, weil es ist nicht viel passiert, muss man ehrlich sagen. Es gab keine Großchance, es gab vier Szenen, die interessant sind, finde ich, in der zweiten Hälfte. Das war ein sehr kampfbetontes Spiel, auch in der zweiten Hälfte, hast du ja schon auch schon ein bisschen dann angedeutet, durch diese gelbe Karte von Ziereis und so. Also es war sehr kampfbetont, viel im Mittelfeld hin und her, aber wenig zu Torchancen gegangen, weil sie sich halt beide sehr diszipliniert auch beärgert haben. Man hat gemerkt, da waren schon zwei Teams mit Klasse auf dem Platz.
Das war ein Spiel, was man auch in der Bundesliga hätte sehen können, vom Niveau her.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber auch immer schwer zu vergleichen.
Also es ist allemal besser als ein Hoffenheim-Spiel oder sowas zurzeit.
Danke, das stimmt auf jeden Fall. Hoffenheim gegen Bielefeld. Oder noch schlimmer, Hoffenheim gegen Hertha. Was ist passiert? Wie gesagt, vier Szenen. Diese Elfmeterszene von Salazar gegen Gedeon Jung. Deine Analyse? Oder nicht eine Analyse, sag mal, Foul oder kein, also Elfer oder kein Elfer.
Also gestern habe ich gesagt Elfmeter, ich bleibe auch dabei. Ich meine, er trifft den Mann nicht den Ball. Er kommt zu spät.
Also bei mir erste Reaktion Elfer. Dann habe ich gedacht, kein Elfer, nachdem die Zeitlupe kam. Und dann im Nachbericht, den ich mir dann auch angeguckt habe, gerade weil ich die erste Halbzeit nicht gesehen habe und das schon ein dramatisches Ende letztendlich war, wieder klarer Elfer. Und diesmal bleibe ich auch dabei. Grund, klar, Salazar schießt Gedeon Jung an den Fuß, der ihn danach umhaut. Von dem her ist es wahrscheinlich vertretbar, dass man das werten kann, dass es kein Foul ist, aber klare Fehlentscheidung auf keinen Fall. Von dem her wieder wäre es okay gewesen. Oder muss der Elfmeter eigentlich sowieso bestehen bleiben, weil Aitekin hat zuerst auf Elf entschieden. In den Bildern sieht man dann aber, das haben sie dann bei Sky nochmal ganz gut analysiert, wenn du, oder in dem Moment, wo Salazar geschossen hat und Gedeon Jung den Ball mit dem Fuß spielt, haut er ihn vielleicht sogar schon einen Tick früher mit dem gestreckten linken Schuh um am Fuß und dann kommt erst der rechte Bein oder trifft den am Fuß und dann kommt erst der rechte Fuß noch dazu, mit dem er den Ball wiederum geblockt hat. Also man sieht schon, es ist schwierig, die Situation zu beschreiben, weil sie sehr knifflig ist, aber dennoch für mich ein klarer Elfer. Wenn man sich die Bilder dann darauf anguckt und es im Hinterkopf hat, schwierig für Aytekin, aber ich finde, er hätte ihn halt einfach stehen lassen müssen, weil ob es eine klare Fehlentscheidung ist, so wie er da angeflogen kommt. Tosmak Matuschka Tusche, der Experte, der hat ja auch gesagt, im Mittelfeld oder so pfeift das jeder ab. Und ich finde, es ist schon noch manchmal ein Kriterium, das man anwenden muss, Zweikämpfe nicht anders zu bewerten, im Strafraum wie im Mittelfeld irgendwo. Aber Aytekin wird schon wissen, was er getan hat. Und am Ende war der Fußballgott auch gut, egal ob es jetzt ein Elfer war oder nicht. Und Pauli hat auch gewonnen. Dann die zweite Szene war die beste von HSV in dem Durchgang. Das Abseits und mit der Hand vorbereitete Tor von Terodde, das dementsprechend nicht völlig zu Recht nicht gezählt hat. Ja, und dann kam eben das Tor von David Koffi
Jetzt weiß ich, wie er den Namen ausspricht. Danke. Ich hatte so Angst, diesen Namen auszusprechen, jetzt weil es Kieré heißt.
Daniel Koffi Kieré, glaube ich. Wie ist es geschehen? Ich weiß nicht, wann es war. 88. Ich glaube, es war ein Einwurf, wie auch immer. Auf jeden Fall bekommt Rodrigo Salazar den Ball. Ein Spieler, den ich ja ein bisschen beobachten lasse. Du weißt ja schon, davon hat man es schon, denn der gehört der Eintracht. Ganz spannend auch, was der Trainer, wie heißt Schulz. Er, von St. Pauli, Timo Schulz, genau, Timo Schulz, über ihn gesagt hat, sagt, dazu gehe ich gleich noch ein. So ein bisschen als Abschluss, wenn man ganz kurz nochmal auf die Tabellensituation und auf St. Pauli ganz schnell schauen. Auf jeden Fall, Salazar kriegt den Ball, trippelt in die Mitte, wird nicht von den HSV-Spielern gefoult, was man in so einer Situation immer machen muss. Tosmak Kuska hat es auch gesagt, da musst du einen einfach faulen, dann gibt es einen Freistoß 40 Meter vom Tor. Dann spielt er einen überragenden Chipball hinter die Kette, also für die, die es nicht wissen, in den Strafraum rein, hinter die Abwehr. Ball wird zurückgelegt, leicht abgefälscht und dann kommt eben David Koffi Kieré und haut dieses Ding mit über 100 km/h in die Maschen. Keine Chance für Champions League-Sieger, wenn auch nur als Ersatztorwart Sven Ulreich.
Trippelsieger vor allem, ja.
Trippelsieger, mehrfacher deutscher Meisterpokalsieger. Unfassbar viele Erstligaspiele natürlich, jetzt noch ein paar Zweitligaspiele und das, obwohl er die letzten 4 Jahre nicht viel gespielt hat. Schon auch eine gute Karriere, die er bis jetzt abgelegt hat. Genau, und dann ist das Spiel eigentlich, auch wenn es jetzt doch durch die LV-Diskussion ein bisschen länger war, schon fast erzählt. Und dann kommt
eben Tim Motherfucking, ich schlag Dresden-Fans Leibold.
Ja, genau, dieser Leibold. Wobei Dresden-Fans...
Nee, da kriegst du nur zurück, aber nicht, sympathisch aber sind sie nicht.
Bildlich gesprochen, ich kann nicht mit den Dresden-Fans anfangen.
Man frage sich, warum.
Das habe ich mir schon gedacht. Gruß nach Braun Dresden oder Braun Dynamo. In dem Fall die Farben wieder anders gemeint als bei St. Pauli.
In politische Sachen, da sollten wir nicht reingehen. Da sollten wir nicht reingehen.
In politische Sachen, das halten wir raus. Nee, auf jeden Fall, was war passiert? Ein Einwurf von HSV. Burgstaller ist so auf dem Platz ein kleiner Drecksack. Der Österreicher macht es eben geschickt gegen seinen ehemaligen Nürnberger Teamkollegen. Blockiert ihn beim Einwurf. Leibold schubst ihn weg und tritt ihn gleichzeitig unten am Fuß. Das hat Aytekin nicht gesehen. Ich auch erst bei der 10. Zeitlupe. Also es ist ein klarer Tritt gewesen, aber mir ist es nicht aufgefallen.
Da kann ich mir auf die Schulter klopfen. Ich habe sofort den Tritt gesehen. Ja, ich habe ihn gleich gesehen.
Echt?
Ich
habe gedacht, warum geht er jetzt raus? Das war doch nichts Schlimmes. Und dann, ich habe zu meinem Bruder gesagt, guck mal, der hält sich am Fuß. Vielleicht hat er ihn getreten. Und dann, weil ich habe schon gedacht, warum hält er sich am Fuß? Und ich habe es dann wieder nicht gesehen, aber es war ein glasklarer Tritt, wenn auch nicht mit offener Sohle. Und dann geht er halt hinter die Bande für die letzten 2 Minuten und der HSV.
Das war eine Aktion, wie sie von mir erzählt. Das war eine Aktion, wie sie von mir kommen könnte. Deswegen, ich hab's direkt gesehen.
Bei dir wäre es aber so gewesen, du hättest probiert, den Ball irgendwie zu bekommen und hättest den Ball dann nicht getroffen, weil der da irgendwie.
Vielleicht wird Leibold auch den Ball bekommen, man weiß es nicht.
Nee,
Spaß. Er sieht zu Recht rot, fliegt vom Platz.
Nee. Er hat zwar nicht ganz zugegeben danach bei Sky, aber es war nie...
Er fliegt vom Platz zu Recht.
Die Mutter aller roter Karten oder aller Tätigkeiten eigentlich, außer das Schlagen noch, aber wie es im Lehrbuch steht, glasklare rote Karte. Er hat es im Interview leider nicht ganz zugegeben, nicht eingesehen, wenn er das getan hätte, ich echt hohen Respekt für ihn gehabt, weil nach so einem Spiel das dann noch einzusehen, Daniel Thune, der Trainer vom HSV, hat es, auch wenn er die Bilder nicht gesehen hat, aber nach Beschreibung von Sky dann auch eingesehen, was ich auch sehr fair fand. Allgemein finde ich, sind alle Beteiligten, außer eben, dass Leibold das nicht zugegeben hat, dass er provoziert hat. Aber das gehört auch
Stück Derby. Weit
eben zum Fußball dazu. Das ist ein Stück weit ein bisschen Kampfsport und das ist ein Derby und sehr fair sind trotzdem alle damit umgegangen, fand ich. Kann man auch mal positiv loben, sonst gab es eigentlich keine Nicklichkeiten. Das kommt da dann am Ende mal vor. Und ja, dann ist die Geschichte erzählt von einem Derby, wie wir uns das wünschen und hoffentlich bald wieder mit Fans.
Können wir nicht mehr viel dazu sagen.
Dann noch ganz kurz auf Pauli einzugehen und auf die Situation. Pauli war ganz lang, wie gesagt, durch diese knappen Niederlagen im Tabellenkeller, haben jetzt aber einfach eine geile Achse mit Omar Marmoush und Burgstaller vorne drin, dann eben diesen David Coffey Kieré, dann links außen, die spielen dann irgendwie so eine Mittelfeldraute.
Du liebst diesen Namen, oder?
Dann noch Finn Ole Becker, der jetzt, glaube ich, viel gespielt hat. Und dann noch auf der 6 meistens Marvin Knoll oder Benatelli. Ich weiß nicht, ob Knoll verletzt wurde, wie auch immer. Auf jeden Fall hat Rico Benatelli da jetzt gestern gespielt. Ja, Marmoush gehört Wolfsburg. Ist da jetzt von den Wölfen im Winter ausgeliehen worden. War so ein bisschen dieser Mosaikstein. Aber allgemein halt haben sie da sehr viel Tempo und spielerisch Wahnsinn. Und Timo Schulz hat auf Rodrigo Salazar, zu Rodrigo Salazar, der gestern ein überragendes Spiel gemacht hat, zusammen mit Marmoush wieder und Kieré. Also eigentlich haben gestern alle auf dem Platz ein gutes Spiel abgeliefert, muss man schon so sagen. Außer Ulreich, der ein, zwei Mal ein bisschen unsicher war. Der hat gesagt, ja, deswegen ist er auch bei uns in der zweiten Liga und nicht beim Stammverein bei Eintracht Frankfurt. Ich freue mich sehr darauf, wenn er wieder zurückgeht. Übrigens, Salazar, der ist gekommen vor 2 Jahren, war gar nicht auf dem Niveau, ist dann zu Kielce nach Polen gegangen, hat da in der zweiten Mannschaft nicht mehr gespielt, dann wieder zurückgeholt und jetzt ausgeliehen an Pauli und da macht er einen überragenden Job. Und Timo Schulz meinte eben im weiteren, offensiv ist er überragend, was er von der Technik hat und von seiner Mentalität, aber hier kann er eben die Fehler machen und abstellen, die für die Bundesliga nicht förderlich sind, eben dass er manchmal Larifari-Bälle auch mal spielt oder in dumme Zweikämpfe geht und so einem Jungen tut sowas extrem gut, wenn er sich dann in so einer geilen zweiten Liga präsentieren kann und dann in einem oder eineinhalb Jahren oder was auch immer vielleicht dann bei der Eintracht zu einer großen oder wichtigen Größe auch reifen kann, den Schritt traue ich ihm zu und ist ein geiles Modell da irgendwie Spieler mal zu Pauli oder zu solchen stabilen oder seriösen Zweitligisten auszuleihen. Genau. Und Pauli hat sich jetzt ein bisschen erstmal Luft verschafft im Tabellenkeller. Wir sind rausgerückt, haben jetzt 31 Punkte. Man sagt ja immer, 40 Punkte sind die Punkte, die man holen muss, um nicht abzusteigen. Und haben aber jetzt eben nach unten deutlich Luft erstmal und ich glaube, die werden auch noch irgendwie in diesen 11 Spielen 3 Siege holen, dass sie das auch endgültig eintüten können und dann können sie entspannt für nächstes Jahr planen und schauen, wer bleibt und so weiter, ob sie vielleicht nochmal einen Marmoush verlängern oder vielleicht auch Salazar nochmal ein Jahr verlängern, wäre, denke ich, auch eine Option, bis Hasebe dann in Rente geht, beziehungsweise wahrscheinlich geht er nicht in Rente, in 10 Jahren nicht. Das ist so die St. Pauli-Einschätzung. Lasse, du darfst jetzt noch,
denke ich, was. Dann komme ich noch zum Aufstiegsrennen, weil ich glaube, das war in den letzten Jahren selten spannender in der zweiten Liga, wobei es immer sehr spannend war. Wir haben auf den ersten 4 Plätzen 4 Vereine innerhalb von 3 Punkten. Bis vor dem Spieltag hatten wir sie sogar alle 4 auf 42 Punkten. Und dann haben sich dieses Wochenende Bochum und Kiel nach vorne absetzen können. Haben beide gewonnen, haben somit 45 Punkte. Greuther Fürth holt nur ein Unentschieden in Hannover. Kommt auf 43 Punkte, steht zurzeit auf dem Relegationsplatz und der HSV ist von Platz 1 auf Platz 4 abgerutscht. Und da kommt dann halt auch wieder dieses alte, der HSV kann im Frühjahr nicht spielen und verkackt den Aufstieg auf den letzten Metern, wie in den 2 Jahren davor. Es sind ja schon 2 Jahre, wo sie jetzt schon das dritte Jahr, wo sie in der zweiten Liga spielen. Und die müssen, glaube ich, auch aufpassen, weil von hinten kommen auch nochmal Vereine mit dem KSC und dem ersten FC Heidenheim, die da oben doch mal reinspielen können, aus meiner Sicht. Heidenheim hat es letztes Jahr schon gezeigt, da sind sie die Relegation gekommen, haben die Hamburger am letzten Spieltag rausgehauen aus der Relegation und haben sich selbst den Platz verschafft gegen Bremen. Hat ja leider nicht funktioniert wegen der Auswärtstorregel. Und die Heidenheimer hatten einen schwachen Saisonbeginn, aber sind jetzt wieder auf Kurs, zweiter Angriff auf die Bundesliga. Was sagst du zum Aufstiegsrennen da oben? Irgendwelche gegensätzlichen Meinungen zu dem, was ich gesagt habe?
Nee, also wie du gesagt hast, KSC, Heidenheim, die zwei, wo eventuell noch eingreifen könnten. Ich denke eher Heidenheim, wobei eher KSC, wobei Heidenheim mit Kleindienst, den sie jetzt zurückgeholt haben für ein halbes Jahr, nicht so gut bei ihm funktioniert in Genk in Belgien. Da extreme Qualität, der Knipp ist ja auch wieder am Fließband. Dennoch denke ich, dass es die vier oben letztendlich ausmachen werden. Ich glaube, dass der HSV bis zum Ende dabei bleiben wird. Ja, für mich sind die stärksten Bochum. Haben einfach so viele Spieler, die in der zweiten Liga einfach absolut top sind. So ein paar Spieler, von denen ich immer sage, so wie Danny Blum, bei dem es ja war, der ist ja mit der Eintracht Pokalsieger geworden, hat auch da schon ab und zu gespielt, aber war auch viel verletzt und so Spieler, die sind für die zweite Liga überragend, für die erste Liga irgendwie fehlt es dann was. Terodde ist auch so ein Beispiel. Ja,
ich finde, von dem, was er in der zweiten Liga zeigt, könnte er in der ersten Liga spielen irgendwie. Es wird im Kopf nicht zusammenpassen.
Ja, irgendwie so, ich weiß auch nicht, woran es liegt, so ist bei Blum vielleicht auch, weil er da einfach die Freiräume mehr hat, die er braucht. Vielleicht ist er da dann auch nicht genial genug, aber das ist nur ein Beispiel jetzt. Wie gesagt, für mich Fürth am schwächsten, deswegen denke ich, dass von denen aber halt fußballerisch überragend mit Irgota, auch Pokalsieger an der Stelle, Grüße gehen raus.
Ja.
Aber auch Nielsen, der ein absoluter Knipser ist, gutes Mittelfeld, Seguin und wer da auch noch rumrennt, David Raum auf der Linksverteidigerposition, der zu Hoffenheim wechseln wird. Ich glaube, der beste Vorbereiter der Liga hat zumindest schon über 10 gesammelt und könnte mir nicht vorstellen, dass er einer mehr hat. Also so kann man es ein bisschen durchziehen und beim HSV, über die haben wir gerade gesprochen, das ist eigentlich schon, wenn da noch ein, zwei Spieler wieder dazu tust, irgendwie schon eine Mannschaft, die auch bei der zweiten Liga absolut oben stehen muss und aufsteigen muss. Also, ja, ich möchte mich jetzt, habe ich gerade entschieden, doch nicht festlegen, wer jetzt sich da wie verteilen wird, aber es sind alles Mannschaften, die einem möglichen Relegationsgegner mehr als Paroli bieten können. Also sonst die meiste Zeit gewinnt eigentlich immer der Erstligist, weil dann der Unterschied doch so gravierend ist. Ich glaube, das ist doch dieses Jahr nicht vom Niveau her, was hinten in der Bundesliga abgeht. Berlin, Mainz fängt sich jetzt gerade ein bisschen, das macht die Hertha nicht, aber Berlin, Bielefeld, Schalke ist sowieso weg, Augsburg, die noch im Strudel drin sind. Es wird ein ganz geiles Relegationsduell dieses Jahr, sehr eng. Und ich glaube, dass es dieses Jahr wirklich sein könnte, dass sich der Zweitligist durchsetzt.
Ja.
Ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht
definitiv
sagen.
Definitiv bei Fürth kann man ja noch anmerken, dass der Sohn der Kommentatorenlegende Matthias Stach am Start ist in der vierten Mannschaft und auch gar nicht so schlecht spielt diese Saison.
Das habe ich gar nicht mitbekriegt. Ich habe jetzt bloß,
Echt, hast du nicht mitbekommen? Irgendwie... Das ist der Sohn. Das ist der mit Boris Becker Matthias bei Eurosport, Stach. Matchball Becker und so macht und auch die Tennis-Matches mit ihm kommentiert.
Ah, okay, ja, gut, ich bin jetzt kein. Ich mag zwar schon auch Tennis manchmal.
Ja, aber
ja,
auch. Bei Sport 1 und Sat 1 und Eurosport, also nee, bei Premier, also hat er auch Fußball-Bundesliga und so schon kommentiert.
Dann kann ich ihn, glaube ich, auch ein bisschen
ja, mit sicherlich. Wenn du ihn hörst, dann kennst
Stimme verbinden. Okay. Ja, dann safe. Nee, was ich ganz cool fand, bei Sky haben sie gestern gesagt, dass Aitekin, der war jetzt länger verletzt, das gibt es auch bei Schiris, sich bei Fürth quasi wieder ein bisschen fit gemacht hat, indem er bei denen
echt?
Manchmal
Trainingsspiele das ist cool.
Jetzt die letzte Zeit
Anton Stach heißt der Sohn.
Ja, fand ich. Anton, doch, sag mir was. Also der Sohn sagt mir jetzt, aber ich kann zumindest jetzt, ich kann jetzt die Stimme wahrscheinlich
mit dem Vater verbinden. Die Kinder von denen, die sind unglaublich. Also die Tochter von ihm ist Basketball-Bundesligaspielerin, also.
Ah, krass. Ja, ich habe jetzt auch heute gesehen, zufällig, dass die Schwester von Florian Würz auch bei Bayer in der Bundesliga spielt. Die Schwester von Dominik Kohr spielt auch Bundesliga Frauen oder zweite Liga bei Köln, glaube ich. Ja, das sind dann schon manchmal wieder ganz witzige Parallelen dort, wo man dann vielleicht auch sagt, dass dann ein bisschen die Gene für gewisse Talente schon verantwortlich sind, wenn die dann noch an sich arbeiten. Aber gut, es ist jetzt auch wieder ein anderes Fach, ein anderes Fass, nicht Fach. Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt und können uns jetzt auf einen hoffentlich geilen
DFB-Pokal freuen, oder? Dortmund gegen Gladbach. Und was ich aber noch gerne loswerden wollte, ich weiß, wir wollten es vielleicht nicht machen, aber ich will es trotzdem loswerden. Schaut euch die Radrennen an, die jetzt laufen auf Eurosport. Es sind die Frühjahrsklassiker, die sind enorm spannend. Und ich kann es auch nur dir ans Herz legen. Jakob, schau, die letzten 30 Kilometer von Radrennen sind sowieso immer sehr, sehr interessant.
Die Verbindung ist gerade irgendwie, ich verstehe dich nicht richtig. Nee, ich kann mich nur daran erinnern,
da warst du noch die Deutschland-Tour
ist mal bei mir vor der Haustür vorbeigefahren, als ich in so, wahrscheinlich war ich noch nicht mal in der Grundschule, da ist die Deutschland-Tour bei mir am Hause vorbeigefahren. Ich weiß noch, da war ein Kumpel dann von meinem Bruder, der wohnt ein paar Straßen weiter oben, dann haben wir, irgend so ein Radfahrer ist dann extra
hergefahren
und hat es mit uns
also,
abgecheckt.
Ich kann es nur ans Herz legen, Radsport ist ein toller Sport.
Das ist so die engste Berührung. Klar, so manchmal, wenn so auf Eurosport, wenn man aus der Schule heimgekommen ist, war alles die alten Zeiten, gell. Kurz nach dem Essen oder so mal kurz ein bisschen was geguckt hat, vorm Hausi machen, dann guckt man da vielleicht mal rein in die Highlights bei Eurosport, aber ansonsten auch mit deinen schönen Berichten, die du immer wieder ablieferst, hat es mich noch nicht ganz gefesselt, aber ich lege euch das trotzdem ans Herz. Vielleicht fesselt es euch, vielleicht fesselt es mich noch und dann sehen wir uns wieder in ein, zwei Wochen, je nachdem, wie der Rhythmus
dann
weitergeht.
Verabschiede ich mich. Meine letzten Worte sind: Schaut die Frühjahrsklassiker, steht einiges an diese Woche. Ich hau mal raus, Trofeo d'Aquilea, Strade Bianchi und am Sonntag geht Paris-Nizza los, die erste World Tour, die zweite World Tour Rundfahrt des Jahres. Fernfahrt von Paris nach Nizza in 7 Tagen, 8 Tagen. Immer schön anzusehen.
Und Lasse, letzter TV-Tipp, okay, das werden die Zuschauer jetzt nicht mehr hören, aber auch am Mittwoch ist ja noch DFB-Pokal mit 2 geilen Spielen.
Ein Wettbewerb, in dem alles passieren kann.
Wettbewerb?
Ja.
Wahrscheinlich der geilste Wettbewerb, den es überhaupt gibt. Meine Meinung, zumindest wenn man einfach Fan des klassischen Fußballs noch ist, ohne natürlich
Fußball.
DFB ist immer Kommerz, aber irgendwie durch die kleinen Mannschaften, die da immer wieder weit kommen, jetzt mit RWE wieder, also Rot-Weiß Essen, ein Viertligist im Viertelfinale, der jetzt gegen Kiel spielt, die Bayern rausgeworfen haben, 2 Runden.
Aber ich muss dich korrigieren.
Eine Runde
nicht der vor, DFB sorry. Ist Kommerz, der Fußball ist Kommerz. Auf der ganzen Welt.
Ja, aber es gibt unterschiedliche Abstufungen so. Aber da können wir wieder irgendwie jedes Mal 12 Themen, worüber man eigentlich eine extra Sendung machen könnte. Es ist verrückt. Aber schaut euch das an.
Ich auch.
Das werde ich
wünsche einen schönen Tag. Tschüss.